Deutschlandfunk Interview.
Vor dem zweiten Wahlgang der Präsidentschaftswahlen in der Türkei, morgen am Sonntag. Yannis Tesman leitet das Istanbul-Büro der Mercator-Stiftung. Mit ihm bin ich jetzt verbunden. Guten Tag, Herr Tesman.
Schönen guten Tag.
Haben Sie noch Zweifel daran, wie die Wahl morgen ausgehen wird?
Ja, also vieles spricht dafür, dass Präsident Erdogan erneut die Wahl gewinnen wird. Also die erste Wahl hat einfach gezeigt, viele im Land stehen hinter ihm. Er hat die absolute Mehrheit nur knapp verfehlt. Was natürlich erstaunlich ist, wenn man sich die Lage im Land anschaut, gerade im letzten Jahr mit Hyperinflation, Absturz der Lira, recht hohe Arbeitslosigkeit gibt es gerade unter Jugendlichen und dann nicht zu vergessen auch das verheerende Erdbeben mit über 50.000 Toten. Doch Erdogan scheint darin ein Meister zu sein, eben die Stimmung der Bevölkerung zu beeinflussen und bei Krisen auch gerade Verantwortung von sich zu weisen. Und so ist es eben sowohl bei der Wirtschaft und auch im Erdbebengebiet, wo viele ihn eben als denjenigen sehen, der auch wieder den Karren aus dem Dreck ziehen kann.
Nehmen wir an, er gewinnt morgen die Wahl. Spiegelt das eben einfach sozusagen die gesellschaftlichen Verhältnisse wider, auch die kulturellen Verhältnisse und Spaltungen in der Türkei?
Das ist eine gute Frage. Inwiefern spiegeln die Wahlen denn eigentlich die Gesellschaft wider? Und ich glaube, das ist total wichtig, dabei über die Wahlen an sich zu sprechen. Es wurde ja relativ viel diskutiert vorher. Na, wie relevant sind denn eigentlich die Wahlen der Türkei? Wie fair sind sie? Und irgendwie kam man zur Schlussfolgerung, sie sind nicht fair, aber dann doch frei. Und viele bezeichnen die Türkei eben als so einen kompetitiven, autoritären Staat. Das heißt, man hat einen starken Mann, der sitzt an allen Hebeln der Macht eigentlich. Aber irgendwie sind die Wahlen dann doch frei. Aber das ist ein bisschen problematisch. Also ich denke, das hat eine Legitimität, diese Kategorie, gerade weil sie eine Abgrenzung zu Russland und Saudi-Arabien ermöglicht. Und natürlich ist die Türkei keine Diktatur wie diese Länder.
Und ist sie eine Demokratie?
Wenn wir zu sehr darauf Acht geben, und da sprechen eben, feiern viele ab, dass der Wahlvorgang selber frei war, das lenkt eben davon ab, dass es nicht fair ist. Und das muss man einfach unterstreichen. Also der potenziell stärkste Oppositionskandidat İmamoğlu, der Bürgermeister von Istanbul, dem droht ein Politikverbot. Es gibt ein Verbotsverfahren gegen die drittstärkste Oppositionspartei. Und die Gefängnisse sind gefüllt mit Oppositionellen. Und es wird stets gesagt, 90% der Medien werden von Erdogan kontrolliert.
Also nur noch halb eine. Also nur noch halb eine Demokratie. Oder auf welchem Punkt würden Sie es bringen?
Es ist interessant, dass Sie das sagen, weil es hat neulich Stephen Cook, Analyst vom Council on Foreign Relations, der sagt dazu, wenn wir sagen, also die Analyse, dass Wahlen seien fair, die seien nicht fair, aber frei, sei so ein bisschen eine politikwissenschaftliche Version von zu sagen, jemand sei halb schwanger. Also gibt es das denn überhaupt? Und ich meine, freie, unfaire Bedingungen sind eben notwendige Bedingungen eigentlich für demokratische Wahlen.
Also die Umstände haben Sie jetzt deutlich beschrieben, Herr Tesman, weswegen Sie erhebliche Zweifel haben, dass es hier faire Wahlen sind. Aber das hat man ja alles vor 2 Wochen, 3 Wochen auch gewusst, vor dem ersten Wahlgang. Und trotzdem hat man geglaubt, ja, diesmal könnte es anders werden. Es gibt so viel Unmut in der Bevölkerung. Auch da haben Sie einige Beispiele genannt. Und die Jüngeren sind satt, die wollen was anderes haben. Warum lag man da so falsch?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Warum waren die Umfrageinstitute, warum lagen die so stark daneben? Und die haben vor allen Dingen auf 2 Hauptakteure des Wandels stets verwiesen. Das eine waren die enttäuschten Konservativen, die auch gerade jetzt wirtschaftlich unter Druck stehen. Das andere war die Jugend. Nun, ich konnte noch keine zuverlässigen Studien finden, wie jetzt die Jugend wirklich gewählt hat. Ich würde trotzdem davon ausgehen, dass ein großer Teil davon den Oppositionskandidaten Kılıçdaroğlu unterstützt hat. Nun, bei den enttäuschten Konservativen können wir doch recht sicher sagen, dass sich wirklich ein Teil der AKP abgewandt hat. Die hatte die AKP, Erdogans Regierungspartei, hatte jetzt bei den Parlamentswahlen das schlechteste Ergebnis seit 20 Jahren. Aber ein Großteil von diesen Abtrünnigen sind eben zu nationalistischen Parteien gewechselt und da vor allen Dingen zu denjenigen, die weiterhin Erdogan unterstützen, das heißt, die mit ihm in einer Wahlallianz sind, was ihm sozusagen bei der Präsidentschaftswahl dann wieder zugute kam.
Ist das eher eine schlechte Nachricht aus unserer Sicht, dass das alles jetzt nationalistischer wird?
Also für die europäisch-türkischen Beziehungen wird es mit Sicherheit nicht leichter. Ich denke, also wir werden im Falle eines Sieges von Erdogan weiterhin sehr viel von dem sehen, was wir gesehen haben. Das heißt eben eine Abkehr von regelbasierter Diplomatie, eine stark personalisierte Außenpolitik, in der der sogenannte Transaktionalismus, das heißt vorwiegend ist, das heißt, man kann relativ auf Ebenen, die einem praktisch erscheinen, Deals abschließen, die können sich aber schnell wieder ändern. Das heißt, es ist sehr schwer, unter diesen Bedingungen zu einem vertrauensvollen Verhältnis zu kommen.
Wird Erdogan immer wieder, Parenthese, wenn er denn die Wahl gewinnt, die Flüchtlingskarte ziehen und sozusagen die Flüchtlinge aus Syrien, Afghanistan durchlassen, um Deutschland beispielsweise unter Druck zu setzen oder zu bestrafen?
Naja, also bei der Flüchtlingsfrage ist jetzt Erdogan, glaube ich, nicht unbedingt das Problem für die EU und für Deutschland. Da ist ja gerade Kılıçdaroğlu eher derjenige, der eben mit sehr harscher Rhetorik gesagt hat, dass er sofort alle Flüchtlinge aus dem Land weisen möchte, beziehungsweise aus dem Land weisen, sagt er, steht, dass es eine freiwillige Rückkehr sei, die allerdings sofort durchgeführt wird. Und Kılıçdaroğlu selber möchte eben das Flüchtlingsabkommen mit der EU nachverhandeln. Das heißt, was das Thema angeht, da wird tatsächlich Kılıçdaroğlu wahrscheinlich der unbequemere Kandidat werden.
Das heißt, da haben wir in Kılıçdaroğlu den Kandidaten der Opposition zu blauäugig gesehen, als Hoffnungsträger für eine andere Türkei?
Naja, also es kommt jetzt darauf an, welchen Maßstab man anlegt. Also wird Kılıçdaroğlu weiterhin diesen Konsenstext und die Ziele, die dort formuliert sind mit seinen Allianzpartnern, wird er das weiterhin verfolgen, dann wird es auf jeden Fall in der Türkei Fortschritte geben im Bereich Rechtsstaatlichkeit. Also ist klar die Rede davon, die wollen zurück zur Rechtsstaatlichkeit, stärker Gewaltenteilung in der Türkei, Umsetzung von Gerichtsurteilen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, wie beispielsweise im Fall Kavala. Ich glaube, man kann jetzt nicht davon ausgehen, dass da gar keine Bewegung drin sein wird. Und ein guter Indikator ist natürlich auch, dass weiterhin die pro-kurdische HDP bzw. die Yeşil Sol, also die ist eben wegen eines drohenden Politikverbots unter einer anderen Fahne angetreten, die unterstützt weiterhin Kılıçdaroğlu. Und das ist, denke ich mal, ein Indiz dafür, dass wir nun nicht alle unsere Hoffnung über den Haufen werfen müssten, wenn man dann Hoffnung hatte.
Morgen ist der zweite Wahlgang der Präsidentschaftswahlen in der Türkei mit dem Favoriten und Amtsinhaber Erdogan. Aber noch ist die Wahl nicht gelaufen. Wir werden es morgen Abend erfahren. Yannis Tessmann war das. Er leitet das Büro in Istanbul der privaten gemeinnützigen Mercator-Stiftung. Dankeschön nach Istanbul, Herr Tessmann. Tschüss.
Vielen Dank.